Es wird immer über illegale Migranten gesprochen. Das Problem ist, legale Migration ist, wenn man nicht gerade viel Geld hat, überhaupt gar nicht möglich. Wir haben Menschen gesehen, denen Zähne ausgeschlagen wurden. Wir haben Menschen gesehen, die in die Augenhöhle eingetreten wurde. Also es war wirklich unfassbar, unvorstellbar, welche Gewalt dort an den Außengrenzen eben passiert. Für die Luft bezahlen wir alle noch nichts oder sehr, sehr wenig. Für Wasser bezahlen wir alle noch sehr, sehr wenig. Das wird sich ändern in der Zukunft. Und die Unternehmen, die jetzt dahin investieren, weniger von diesen Ressourcen zu brauchen, werden davon finanziell profitieren.
Hallo und herzlich willkommen zu Inspiration Gap, der Podcast rund um Business, Impact und Innovation. Ich bin Zara, Sozialunternehmerin.
Und ich bin Lubomila, GreenTech-Gründerin.
Wir werfen ein Spotlight auf all die Menschen, die schon heute am laufenden Band gute Nachrichten produzieren.
Wir sprechen mit den spektakulärsten Gästen, die Deutschland zu bieten hat.
Ready for some positive vibes?
Werbung.
Große Veränderungen beginnen mit Menschen, die mutig vorangehen, nämlich euch. Und damit eure Ideen Wirklichkeit werden, braucht ihr die richtigen Werkzeuge. Odoo, die Management-Software aus Belgien, begleitet diese erste Staffel als exklusiver Partner. Und das aus gutem Grund. Weil die All-in-One-Plattform macht euch frei fürs Wesentliche, nämlich euer Business oder Projekt voranzutreiben. Odoo funktioniert wie so ein Cockpit. Es bündelt Anwendungen von Rechnungsstellung bis CRM, von Lieferkette bis HR und macht euch produktiv, effizient und ready to scale.
Werbung Ende.
Heute freue ich mich riesig, dass wir Per Ledermann zu Gast haben. Er ist CEO von Edding, einer Marke, die wahrscheinlich jeder von uns kennt und jeder irgendwie zu Hause hat. Per hat Edding zu einem Profit-4-Unternehmen gemacht, zu dem Zweck, soziale und ökologische Ziele zu erreichen und Verantwortung zu übernehmen. Heute sprechen wir darüber, wie Edding Haltung als Wettbewerbsvorteil nutzt, aber auch, was Haltung kostet. Doch was viele nicht wissen, Per spricht nicht nur irgendwie nett aus der Chefetage, sondern hat sich wohl als der einzige CEO überhaupt selbst zu den Außengrenzen Europas aufgemacht. Er war im Camps, er hat teilweise Pushbacks mitbekommen und mit eigenen Augen erlebt, wie Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Er hat eine Stiftung gegründet, die Organisationen unterstützt, die sonst kaum jemand finanziert, von Flüchtlingslagern bis zur Seenotrettung. Ein unfassbar spannender und außergewöhnlicher Gast. Willkommen, Per.
Vielen Dank, liebe Sarah, liebe Lubomila, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich muss allerdings eine Sache gleich korrigieren vorab. Ich habe die Stiftung nicht gegründet. Ich bin zwar heute im Vorstand, aber die ist gegründet worden von einem der Edding-Gründer, nämlich Karl Wilhelm Edding.
Okay. Danke sehr, dass du hier bist. Jeder kennt Edding von zu Hause, aus der Schule, überall, als Marke, als Stift, als Symbol. Ihr sitzt in Hamburg, habt 700 Mitarbeiter und in 2024 knapp 150 Millionen Umsatz gemacht in 110 Ländern. Kannst du uns ein bisschen mehr über euch erzählen? Wer bist du und kannst du uns ein bisschen mehr über Edding erzählen?
Ja, sehr gerne. Ja, das Unternehmen ist gegründet worden von tatsächlich zwei Schulfreunden. Das eine war Karl Wilhelm Edding und das andere war mein Vater, Volker Detlef Ledermann. Und die beiden haben 1960 als Ende 20er, Anfang 30er gemeinsam die Idee gestartet. Und wie ist das Ganze gekommen? Tatsächlich, Herr Edding hat sehr viel damals im Japanhandel gearbeitet und irgendwann kam ein japanischer Geschäftskollege und hatte einen von diesen sogenannten Filzstiften. Das war damals noch nicht mal so ein richtiger Stift, sondern es war eher ein, ja, wie so eine Fläschchen, wo so ein Filz vorne drin steckte. Und das hat die beiden fasziniert und nun hatten sie beide kein Geld. Deswegen mussten sie nebenbei erstmal noch ein bisschen arbeiten, aber haben letztlich angefangen, diese Stifte aus Japan zu importieren und hier zu verkaufen. Und ja, der Rest ist Geschichte. Dann wuchs das Unternehmen. Und was die beiden aber immer ausgezeichnet hat, ist, dass sie immer so das Unternehmen geführt haben, wie sie sich eigentlich die Welt vorstellen. Das bedeutet, die Verantwortung, die auch mit dem zunehmenden Erfolg dann sie verspürt haben, haben sie versucht umzusetzen, indem sie zum einen im Umgang hier im Hause miteinander, aber auch mit dem, was man mit den Möglichkeiten eines Unternehmers an Chancen hat, das zu nutzen. Das heißt, wir haben schon sehr, sehr früh, das war noch lange, bevor es irgendwelche Teslas und Ähnliches gab, ein Solarmobil, um so kleine Besorgungen gemacht zu nutzen. Sie waren sehr, sehr streng, als es in den 80er Jahren losging mit Mülltrennung, waren sie ganz vorne mit dabei. Ihnen war wichtig, die Stifte immer nachfüllbar zu machen, wann immer das irgendwie geht, schon zu Zeiten, als das überhaupt gar nicht möglich war. Wir hatten eine der ersten Frauen überhaupt im Vorstand eines Unternehmens, das an der Börse notiert ist, schon auch Anfang der 80er Jahre. Also viele von den Themen, die uns heute beschäftigen, haben die beiden, als es noch gar keine Namen für solche Themen ging, einfach aus Überzeugung gemacht. Und das versuchen wir fortzusetzen. Und ich bin jetzt seit 2005 dabei und wir versuchen tatsächlich das Unternehmen in Richtung dessen zu bringen, was wir ja insgesamt brauchen. Wir brauchen eine regenerative Wirtschaft. Das bedeutet, wir versuchen so zu arbeiten, dass wir nicht Ressourcen verbrauchen, sondern mindestens neutral uns bewegen, sondern im besten Fall sogar positiv etwas zurückgeben. Da sind wir noch lange nicht. Auf der ökologischen Seite haben wir noch einen CO2-Fußabdruck. Wir arbeiten jedes Jahr daran, ihn zu reduzieren. Auf der sozialen Seite profitieren wir davon, dass wir in einer friedlichen Demokratie leben können. Wir alle merken aber gerade, darum muss man kämpfen und da müssen auch die Unternehmen einen Beitrag leisten und das versuchen wir mit dem, wie wir handeln. Und da sprechen wir heute sicherlich noch ein bisschen drüber.
Ja, genau darum geht's. Also ihr seid echte Pioniere und ich finde auch schön das Bild, das du gerade aufgemacht hast mit diesem ganzheitlichen Ansatz. Viele nehmen ja auch Demokratie und solche Themen für gegeben und bauen dann da drauf. Aber vielleicht gehen wir mal tiefer, wie es für dich auch angefangen hat. Also du warst 29, als du die Firma übernommen hast. Wie bist du eigentlich in die Rolle gekommen?
Ja, wie kommt man in die Rolle, wenn man in so einer Nachfolgesituation ist? Ich hatte das große Glück, dass mein Vater und auch sonst niemand mir Druck gemacht hat und in der Frage, ob ich mal ins Unternehmen komme. Und dann von daher war es tatsächlich so, dass sich das mehr oder weniger nach und nach ergeben hat. Also als ich Jugendlicher war, da war mein Plan eigentlich eher so Tierforscher oder Tierarzt oder sowas zu werden. dann habe ich aber irgendwann angefangen zu studieren und habe mir auch irgendwie erlaubt, dann habe ich erst Jura studiert und bin in die USA gegangen und irgendwann bin ich dann aber im MBA gelandet. Und dann habe ich gemerkt, dass mehr und mehr von meinen Gedanken immer um Edding kreisten. Und das habe ich dann irgendwann meinem Vater auch mal zurückgespiegelt und habe gesagt, du, mittlerweile kann ich es mir eigentlich doch vorstellen. Dann war ich aber gerade im Mittleren Osten und hatten wir gerade eigentlich die Idee, so ein Aquafarming-Projekt zu starten. Und dann rief mein Vater an und sagte, du, irgendwie klappt das nicht in der Übergabe von mir an familienexterne Vorstände. Wir haben jetzt schon wieder einen Wechsel. Möchtest du nicht jetzt kommen? Dann gab es ein paar Nächte Überlegungszeit und dann gab es die Entscheidung und dann war es früher als gedacht, bis heute aber nie bereut und jetzt bin ich schon seit über 20 Jahren tatsächlich im Vorstand.
Wow, sehr beeindruckend. Was für Werte sind für dich heute wichtig?
Also wir haben, zum einen haben wir unsere Edding-Werte, dazu gehört Authentizität, dazu gehört Empowerment, dazu gehört aber auch Truly Caring. Ich sage gleich noch was zu denen. Und es gehört dazu Pioneering Spirit, also Pioniergeist. Und wir haben für uns immer gesagt, das, was wir an Produkten haben, ist dafür da, dass jeder Mensch zeigen kann, wer sie oder er ist. Das heißt, ein Stift ist ja erstmal nur ein Stift, aber wenn Lubomila oder Zara ihn in die Hand nimmt, dann entsteht der Zauber, weil dann kommt zum Vorschein, was ihr in euch tragt an Wissen, an Kreativität, an Gefühlen, an Gedanken. Daraus entsteht bei uns eine große Begeisterung dafür, dass Menschen eben vielfältig sind und jeder sehr, sehr individuell ist. Und daraus ist eigentlich so dieser Gedanke entstanden, dass doch auch weiterzutreiben und zu gucken, vielleicht gibt es Menschen, die vielleicht aus entweder legalen oder auch körperlichen oder geistigen Gründen nicht so sehr in der Lage sind, zu zeigen, wer sie sind oder sich nicht trauen. Und dann eben zu sagen, Mensch, vielleicht können wir da einen Beitrag leisten mit unseren Produkten, mit dem, wofür wir stehen. Und dann war man schon sehr, sehr schnell bei demokratischen Haltungen. Und wenn ich es für mich persönlich sage, tatsächlich mit einem dicken schwarzen Edding 850 hatte ich das schon als Kind über meinem Bett stehen, auch von meinem Vater mitgegeben. Da stand groß Toleranz. Und Edding hat das immer ausgezeichnet und auch so bin ich auch aufgewachsen, sich wirklich dafür zu begeistern, dass Menschen unterschiedlich sind und dass man eben unterschiedliche Meinungen wertschätzt, dass man unterschiedliche Kulturen wertschätzt. Ich hatte das große Glück, das große Privileg, viel mit meinen Eltern schon reisen zu können und auch später in meinem Leben viel reisen zu können. Und da sieht man eben, die Welt ist so wunderbar bunt und das zusammenzubringen ist halt was sehr, sehr Schönes und das gerne auch mit unseren bunten Edding-Produkten.
Ja, ich finde irgendwie das, aber man muss ja auch ein bisschen kreativ sein, um dieses vom Stift zum Bunten, zur Gesellschaft, zur Vielfalt zu kommen. Also für dich erscheint das logisch. Ich weiß nicht, ob das so für, ich glaube, man könnte das wahrscheinlich auch mit anderen Gegenständen schaffen und die anderen Unternehmer entscheiden
Bestimmt.
sich nicht unbedingt dafür.
Bestimmt.
Also es muss ja irgendwo so ein bisschen auch, du hast gerade gesagt, der Toleranz-Edding hing schon seit Kindheit. Quasi über der war schon omnipräsent. Wie bist denn du aufgewachsen? Wie kann man sich das vorstellen? Und wie waren dann so die ersten Schritte, als du dann später dann CEO wurdest? Was willst denn du auch jetzt auch vielleicht anders machen als dein Vater?
Ja, also natürlich habe ich zum einen das Glück, dass ich unfassbar privilegiert aufgewachsen bin. Mit all dem als Unternehmerkind im Vorort von Hamburg, ne, eigentlich ne, so richtig, ich bin eigentlich Schleswig-Holsteiner, das heißt irgendwie auch auf dem Land. Das war erstmal ein sehr, sehr privilegiertes, geschütztes Umfeld. Und ich habe das große Glück, man sagt ja immer so, dieses Thema einerseits Wurzeln zu bekommen und andererseits Flügel, dass die Art und Weise, wie meine Eltern mich erzogen haben, mir genau dieses beides gegeben haben. Damit verbunden, aber auch schon sehr früh eben eine, glaube ich, ausgeprägte Bodenhaftung und auch eine Demut, dass das mir eben sehr, sehr gut ging. Und daraus dann eben auch eine Verantwortung zu gucken, Mensch, was kann man dann aus dieser Privilegierung machen, um anderen Menschen oder auch Tieren, ich bin auch Vorstand in einer Dietz-Stiftung, habe ich tatsächlich selbst gegründet, in einer Stiftung, die sich für Tierschutz und Kinderschutz im südlichen Afrika einsetzt. Dass es eben möglich ist, Dinge zusammenzubringen und unterschiedliche Welten zusammenzubringen, das war eigentlich immer das, was mich so getrieben hat in meinem Leben. Und
Wann hast du die
ja,
gegründet?
die Stiftung 2011.
Was sind die Themen bei der Stiftung?
Genau, es sind also ich bin bei zwei Stiftungen im Vorstand. Das eine ist eine Stiftung, die sich tatsächlich die Thuse-Stiftung für Tiere, für Kinder und andere wilde Tiere, so heißt sie. Das ist eine Stiftung, die sich eben im südlichen Afrika engagiert. Das ist tatsächlich etwas, was ich sehr weit neben Edding mache. Das ist nicht so richtig miteinander verbunden. Wir betreiben Wildreservat und auch ein kleines Schülerheim für Kinder, die nicht alleine zur Schule kommen in Namibia tatsächlich. Was tatsächlich etwas dichter an Edding dran ist, ist die Stiftung Do. Die Stiftung Do ist eine Stiftung, die sich für die Rechte von People on the Move, also für Migrantinnen und Migranten, einsetzt, als Förderstiftung. Die ist gegründet worden von tatsächlich auch schon vor 20 Jahren von Karl Wilhelm Edding, einer der Edding-Gründer, der in den 80er Jahren ausgestiegen ist bei Edding und seine Anteile verkauft hat. Und das Geld, was er dafür bekommen hat, hat er eben in diese Stiftung eingebracht. Das ist dann groß gemacht worden von seiner Tochter, von Miriam Edding. Und tatsächlich in dem Jahr, als unsere beiden Väter gestorben sind, 2021, sind wir beide dann tatsächlich so richtig in Kontakt gekommen. Vorher hatten wir gar nicht so viel Kontakt, hatten sehr unterschiedliche Lebenswege. Miriam hat sich komplett den auch durchaus der aktivistischen Unterstützung von unterschiedlichen Themen, aber auch sehr viel im Zusammenhang mit Migration verschrieben. Dadurch hatten wir gar nicht so viel Kontakt und haben uns dann aber getroffen und gesehen, dass wir wertemäßig enorm dicht beieinander sind. Und dann kam irgendwann die Idee von Miriam, die sagte, du, ich möchte eigentlich in meiner Stiftungstätigkeit ein bisschen kürzer treten. Wollen wir nicht irgendwie gucken, ob man das wieder zusammenbringen kann? Und dann kam die Idee, es war immer klar, das ist eine eigenständige Organisation, das ist ja eben eine Stiftung und Edding ist eine Aktiengesellschaft, aber vielleicht gibt es einen Weg, eine Brücke zu bauen. Und die haben wir gebaut, indem wir aus der im Edding-Umfeld, also bei uns im Unternehmen, gefragt haben, gibt es jemand, der Lust hat, mit einer halben Stelle diese Stiftung zu führen? Und dann hat sich die Christina Junkermann gefunden, die damals bei uns im Marketing gearbeitet hat und gesagt, Mensch, es ist eigentlich genau das, wonach ich suche. Ich möchte mich so gerne betätigen. Und sie hat dann die Führung der Stiftung übernommen. Ich bin auch im Vorstand, nicht annähernd so aktiv wie sie. Und dann haben wir noch einen dritten Vorstand dabei, der für die Finanzen zuständig ist. Und seitdem versuchen wir, diese Stiftung eben weiterhin im Sinne von Miriam, die heute im Stiftungsrat ist, zu führen und fördern damit Projekte an zwei Stellen, vor allen Dingen zum einen an den Außengrenzen der EU und zum anderen in Ostdeutschland, wo natürlich gerade in diesen Zeiten auch die Unterstützung für Projekte, die für Integration stehen, gerade sehr zurückgefahren werden und dafür steht eben die Stiftung DO und das ist das, was wir tun.
Und was können eigentlich diese Organisationen bewirken? Also gibt es schon einige Success Stories, die du nennen kannst?
Ja, es gibt viele tolle Projekte, die wir über die Stiftung unterstützen. Ich war im letzten Jahr selber mal mit einer Stiftung und mit einer Organisation unterwegs, die heißt No Name Kitchen, die an den Außengrenzen Geflüchtete oder People on the Move dabei hilft, was so die unmittelbaren, das Notwendigste angeht. Das heißt, Kleidung, Essen, auch mal Erste Hilfe, ohne dass das den medizinischen Anspruch hat. Das ist zum Beispiel ein tolles Projekt. Mein ältester Sohn ist gerade fertig mit seinem Medizinstudium. Der ist nun gerade Arzt geworden und er ist jetzt gerade, er kommt am Dienstag wieder zurück, ist für einen Monat mit den Medical Volunteers International unterwegs. Das ist auch eine der Organisationen, die wir aus der Stiftung heraus unterstützen, die tatsächlich dann auch medizinische Hilfe leistet. Der ist gerade auf Kos in der Nähe des großen Geflüchtetenlagers, das dort gerade eröffnet hat. Insofern, das ist eine sehr, sehr unterschiedliche Themen, die wir da versuchen zu unterstützen.
Werbung.
Wir wollten euch heute mal ein bisschen mehr über unseren Partner Odoo erzählen. Ein echt besonderes Unicorn mit einer außergewöhnlichen Story.
Wie ihr wisst, ist Odoo eine All-in-One-Software, die GründerInnen und KMUs eine zentralisierte Plattform zur Verwaltung all ihrer Aktivitäten bietet. Sie umfasst über 45 Apps, von Buchhaltung, Personalwesen und E-Commerce bis hin zum Website-Building. Statt Dutzende Tools runterzuladen, zu installieren und irgendwie zu verwalten, habt ihr alles in einer einfachen, intuitiven Online-Plattform.
Odoo hat wirklich in einem winzigen Büro gestartet, auf einem Bauernhof mitten in nirgendwo in Belgien. Der Gründer Fabien Pinkers, auch genannt der belgische Bill Gates, gehört heute zu den Belgiern mit den großen Vermögen, ist aber trotzdem impact-driven. Mit gerade einmal 13 Jahren hat er seine erste Software für das Geschäft seines Vaters entwickelt, ein Kunst- und Auktionshaus. Danach kam die Erkenntnis, dass alle Unternehmen, egal in welcher Branche, mit denselben Engpässen und Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Und so entstand die Idee, die Arbeit von kleinen und mittleren Unternehmen, KMUs, mit einer zentralisierten, zugänglichen Open-Source-Software zu optimieren. So entstand Anfang der 2000er Jahre zuerst TinyERP, dann OpenERP und heute ist es Odoo, ein europäisches Unicorn mit über 15 Millionen Nutzerinnen weltweit.
Am Anfang haben sie super lange alles gebootstrapped. Jetzt haben sie mehrere hundert Millionen in verschiedenen Finanzierungsrunden eingesammelt und gehören seit 2021 zu den ersten drei Unicorns in Belgien. Echt krass. Aber noch beeindruckender ist, dass sie ihre Open-Source-Mentalität beibehalten haben. 80% ihres Codes sind weiterhin öffentlich zugänglich und jeder kann mitentwickeln und verbessern. Statt Ellbogen und Konkurrenz geht es hier um Zusammenarbeit. Und das ist für mich so ein cooles Beispiel, dass Open Source wirklich ein Motor für Impact ist.
Diese Haltung merkt man auch in der Kultur. Autonomie ist da riesig. Die meisten Entscheidungen werden gar nicht von Management getroffen, sondern von den Teams selbst. Das heißt, Menschen tragen Verantwortung, können gestalten. Genau wie in der Open-Source-Community draußen.
Für mich ist das ein Traumbeispiel, wie Tech, Impact und Werte zusammengehen. Und genau deswegen passt es auch so gut zu uns und in den Podcast.
Wenn ihr mehr über Odoo erfahren wollt, schaut einfach in die Beschreibung. Das Abo gibt's schon ab 19,90 pro Monat.
Werbung Ende.
Also das ist ja auch krass, ne? Also du hast jetzt gerade angesprochen, die Außengrenzen, Medical Support etc. Und da, du bist ja dahin gegangen, wo ganz wenige jetzt unterstützen. Aber nicht nur das, du bist ja wirklich dorthin gereist an die Außengrenzen. Also ich kenne jetzt viele Spenden, gerade ich bin ja selber aus dem geflüchteten Bereich, setze mich ein, aber ich kenne ganz wenige, die wirklich vor Ort an den Außengrenzen waren. Selbst ich persönlich war es noch nicht. Also ich fand das wahnsinnig mutig, was ich von dir gehört habe. Aber vielleicht magst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie kam es dazu, dass du da hingereist bist und was hast du da gesehen?
Ja, also wir sind mit der Stiftung Done Förderstiftung. Das bedeutet halt, wir unterstützen andere Projekte. Und dann muss man natürlich auch mal gucken, was tun diese Projekte. Und dann fährt man vor Ort. Und ich sage gleich mal was dazu, dass ich glaube, auch an der Stelle ist mich mutig zu nennen eigentlich gar nicht der richtige Ausdruck, weil das, was ich da vor allen Dingen gesehen habe, ist, dass die Arbeit, die dort vor Ort geleistet wird von Volunteers, die dort ja nicht wie ich 5 Tage sind, sondern die häufig mehrere Monate dort vor Ort sind, die gesamte Organisation machen. Und ich kann das mal so ein bisschen beschreiben. Im letzten Jahr waren wir in Bihać in Bosnien und dort waren wir eben bei der No Name Kitchen. Und das ist letztlich eine Organisation, die vor Ort organisiert war mit zum Zeitpunkt, als wir da waren, glaube ich, 6 Volunteers. Tatsächlich waren es alles weibliche Volunteers, alle zwischen 21 und 27 Jahren, die 3 Monate vor Ort wir waren im November da, es war 1 Grad ungefähr, und die Arbeit, die sie dort gemacht haben, war aus einem großen Warehouse, aus einem großen Lager, wo viele Kleiderspenden und Ähnliches angekommen sind, die dort sortiert wurden, wurden dann so Einsätze gefahren. Und die Einsätze gefahren hieß dann entweder mit dem Fahrrad oder mit einem sehr baufälligen kleinen Auto an der Grenze längs zu fahren und zu gucken, wo Menschen häufig in desolaten Zustand, weil sie gerade nach Pushbacks in furchtbaren Situation waren, zu unterstützen, dann eben mit dem Nötigsten. Und das Ganze in einem Umfeld, wo es kriminalisiert wurde. Das bedeutet, jede Hilfe, auch für Menschen, die zum Beispiel verletzt waren oder die nass waren, weil sie während der Pushbacks, an der Stelle da in Bihać ist die Grenze nach Kroatien, ist ein Fluss. Und dort sind viele Menschen dann von der kroatischen Polizei nicht nur verprügelt worden, sondern hinterher bei 1 Grad ins Wasser gestoßen worden. Und wir sind dann diese Einsätze mitgefahren und einer der schlimmsten Momente war, wo wir eine Gruppe aufgesammelt haben von, ich weiß gar nicht mehr, 6, 7 Menschen, die klitschnass bei 1 Grad seit 9 Stunden über die Straße gelaufen waren und natürlich komplett unterkühlt waren, die wir dann versucht haben, mit Wärmedecken erstmal ein bisschen warm zu bekommen, ihnen dann trockene Kleidung zu geben, ein bisschen was zu essen, um wirklich einfach das, was im wahrsten Sinne des Wortes unmenschlich da passiert ist, etwas zu lindern. Und das tun diese Volunteers eben über Monate, jeden Tag mit der riesigen Belastung, auch viele, viele furchtbare Schicksale mitzubekommen und natürlich auch viele menschliche Tragödien mitzubekommen, dabei selber kriminalisiert zu werden, sich selbst immer wieder auch in Gefahr zu begeben. Da ist, glaube ich, der Beitrag, den wir da geleistet haben, ist ja am Ende nur, dass wir vor Ort waren und uns ein Bild davon gemacht haben. Wir mussten aufpassen, dass wir nicht im Weg rumstehen, muss man mal ehrlich sagen, weil die Arbeit haben dann eben die Volunteers gemacht. Um dann eben zu sehen, wie wichtig es ist, dass diese Menschen die Unterstützung bekommen. Und in dem Fall durch unsere Stiftung eben vor allen Dingen ja auch durch Geldspenden dann.
Kannst du nochmal so ein bisschen anschaulicher vielleicht für die Zuhörerinnen machen? Vielleicht wissen nicht alle, was Pushbacks sind, wie ja gerade auch vor Ort die Situation ist. Also ich bin irgendwie ganz neugierig. Man kennt ja nur so ein bisschen Carola Rakete, die die Seenotrettung so ein bisschen publik gemacht hat. Aber sonst weiß man ja eigentlich nichts, was da wirklich passiert.
Ja, das, was tatsächlich für mich das Krasseste in dem ganzen Zusammenhang ist, wir reden ja sehr, sehr viel über illegale Migration und wie problematisch das Ganze ist. Und es geht auch überhaupt gar nicht darum, das ist auch überhaupt nicht das Ansinnen unserer Stiftung, Herausforderungen, die im Zusammenhang mit Integration oder sowas entstehen, zu verharmlosen oder ähnliches. Das aber, was tatsächlich für mich so erschreckend ist, das ist eine Unwissenheit und aus meiner Sicht auch keine ausreichende Aufklärung darüber gibt, dass häufig legale Migration gar nicht möglich ist. Um das mal zu beschreiben, wenn ich als Mensch komme, der tatsächlich einen Grund hat, der das Asylverfahren zum einen ermöglichen und vielleicht auch irgendwann die tatsächliche Migration nach Deutschland ermöglichen würde, dann habe ich überhaupt gar keinen Zugang, weil das ist eben nicht so, dass man in Kroatien an den Grenzposten oder irgendwo anders an den Außengrenzen an den Grenzposten gehen könnte und sagen, guck mal hier, ich bin eine afghanische Frau, ne, damit bekomme ich in Deutschland in jedem Fall Asyl, dann wird man dort abgewiesen. Das heißt, es gibt keinen legalen Weg in das Verfahren. Das heißt, was müssen die Menschen machen? Die Menschen sind gezwungen, auch wenn sie einen Asylgrund haben, sie nennen das The Game, die Grenze dann eben auf illegalem Wege zu überqueren, um irgendwo in das legale Asylverfahren dann zu kommen. Das heißt, ein Lager zu erreichen und in dem Lager sich dann melden zu können, um dann in das Asylverfahren zu bekommen, das auch viele Probleme hat. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber dieser erste Schritt, dass es niemandem bewusst ist, es wird immer über illegale Migranten gesprochen. Das Problem ist, legale Migration ist, wenn man nicht gerade viel Geld hat, überhaupt gar nicht möglich, weil das ist eben nicht so, dass dort an der Grenze jemand steht und eine Erstaufnahme macht. Sondern sie sind eben gezwungen, die Grenze auf anderem Wege zu überschreiten. Und was dann passiert an vielen Außengrenzen, wie gesagt, an der Stelle war es eben Kroatien, ist, dass dort kroatische Polizei patrouilliert. Und wenn die Menschen dann aufgegriffen werden, teilweise wenn sie schon weit in Kroatien, schon kilometerweit in Kroatien, kurz vor dem Lager, wo sie hinwollen, sind, dann werden sie genommen und dann werden sie, das nennt sich gepushbackt, über die Grenze wieder zurückgebracht. Das passiert manchmal freundlich, häufig aber auch in Zusammenhang mit Gewalt. Also was wir dort tatsächlich erlebt haben, ist, dass den Menschen die Handys weggenommen wurden, dass auch teilweise vor Ort zerstört wurden, dass ihnen das Geld weggenommen wurde und ne, in dem Fall, den ich eben beschrieben habe, dann sogar die Schuhe abgenommen wurden und die Menschen in den Fluss zurückgepushbackt wurden. Wir haben zwei minderjährige Jungs getroffen, die auch auf der Flucht waren. Die sind in Bihać über die Grenze gegangen und die sind zurückgepushbackt worden, dann nach Mazedonien, also auf einer ganz anderen Seite. Also es passiert unheimlich viel, wo man, wenn man sich's anguckt, sich nicht vorstellen kann, dass das in Europa passiert. Wir haben Menschen gesehen, denen Zähne ausgeschlagen wurden. Wir haben Menschen gesehen, die in die Augenhöhle eingetreten wurde. Also es war wirklich unfassbar, unvorstellbar, welche Gewalt dort an den Außengrenzen eben passiert. Ich habe vorhin gefragt, was auch so mein persönliches Thema da drin ist. Sarah, du hast gesagt, das machen nicht so viele CEOs. Ich glaube, wir haben eine große Chance. Für uns steckt darin, dass wir eine Brücke bauen können. Weil wenn das, was ich jetzt erzähle, von einer Aktivistin oder einem Aktivisten erzählt wird, dann wird häufig unterstellt, dass dort irgendwie die Dinge schlimm geredet werden oder sonstiges. Und mir geht es eben darum, ich habe natürlich auch gerade in meiner Community da eine andere Glaubwürdigkeit, dann eben das Bild zu zeichnen, wie es ist. Und ich habe im November organisiere ich ein Unternehmer-Event in der Nähe unserer Fertigung in Bautzen, wo es auch genau darum geht, einfach Aufklärung zu betreiben, damit wir alle wissen, was dort passiert. Und dann kann ja jeder entscheiden, wie er sich und ob er sich engagiert. Aber das Wissen darüber muss ja da sein. Und das ist leider viel zu wenig.
Wie hat dich dieses Erlebnis verändert als Mensch? Du hast jetzt ein bisschen erklärt, aber auch als Unternehmer.
Also es hat mir als Mensch sicherlich nochmal dieses Gefühl, was ich sowieso schon in mir getragen hat, aber vergegenwärtigt, was für eine unglaubliche Privilegierung ich habe durch den Ort meiner Geburt. Niemand kann ja was dafür, wo er oder sie geboren wird. Und damit ist entweder eine Privilegierung verbunden, mit der es einem sehr, sehr gut geht, oder aber man kommt in ein Umfeld, wo es eben nicht das erlaubt ist, was ich vorhin auch über Edding erzählt habe, dass man eben sich ausdrücken kann, wie man möchte und dass man eben einfach der oder die sein kann, die man möchte, ob das jetzt Religion ist, ob das Meinung ist, ob das sexuelle Orientierung ist, was auch immer es sein mag. Und daraus entsteht eben eine Verantwortung. Wir sind ja ein Planet, wir sind ja eine globale Gesellschaft. Und da können wir nicht einfach sagen, nur weil ein paar Leute das Glück hatten, auf der Nordhalbkugel im richtigen Land geboren zu werden, dass man dann sagt, okay, dann ziehen wir mal die Grenzen hoch und alle anderen sind uns egal. Und das hat sicherlich einen sehr, sehr großen Schub nochmal bekommen darüber, dass ich das gesehen habe. Es hat auch mir leider, ich bin so ein überzeugter Europäer, er hat leider mir auch einen anderen Blick darauf gegeben, dass es auch sehr, sehr dunkle Ecken gibt, die wir auch, vor denen wir in Europa die Augen verschließen und wo unbedingt Aufklärung notwendig ist, damit wir die Werte, die wir ja auch in der Menschenrechtskonvention und Ähnlichem mit unterschrieben haben, dass die tatsächlich auch gelebt werden.
Mhm. Ja, also das ist echt krass, was du erzählst. Und ich glaube, viele wollen da gar nicht hingucken. Das ist ja auch recht unerträglich. Und ich finde aber spannend, du bist jetzt ja nächste Woche, wo geht's da wieder hin? Wir haben gehört, dass es schon wieder auf eine Reise geht. Was hast du da geplant?
Genau, wir sind nächste Woche mit dem Stiftungsvorstand in Athen und auf Lesbos. Und werden dort auch Gelegenheit haben, in die Lager zu gehen, besuchen diverse NGOs, also unterschiedlichste Organisationen, die dort vor Ort sind und gucken uns letztlich auch da die Situation vor Ort an. Wir versuchen auch eine gewisse Breite immer zu unterstützen. Wir sind keine riesige Stiftung, das heißt, wir haben auch nicht unendlich viel Geld, aber wir versuchen auch in der Breite so zu unterstützen, dass wir sagen, wir wollen medizinische Unterstützung haben, aber auch rechtliche Unterstützung, die wir fördern, aber auch durchaus Themen wie sagen wir mal so, diese menschlichen Bedürfnisse, die auch rund um etwas Leichtigkeit sind, ne? Und da gibt es eben tolle Organisationen, die vor Ort zum Beispiel Musik oder auch künstlerische Gestaltung machen mit den Menschen, die eben auf der Flucht sind. Das haben wir auch letztes Jahr in Biatch gemacht. Es war auch No Name Kitchen, gab es einmal in Biatch gibt es ein Geflüchtetenlager, das ist für Familien und allein flüchtende Minderjährige. Und da haben wir uns dann mit den Jugendlichen getroffen und einfach ein bisschen Basketball und Fußball gespielt und einfach auch ins Gespräch zu kommen. Ne? Und, das darf man ja auch nicht vergessen bei all dem, was das absolute notwendige Überleben ist, ist es ja nicht nur eine Frage der Würde, sondern auch des glücklichen Daseins, dass man die Gelegenheit hat, dann eben auch einfach mal ein bisschen zu spielen.
Sehr schön, wirklich toll. Danke für deinen unglaublichen Einsatz. Kommen wir mal zurück auf Edding und eure Verantwortung. Ihr seid besonders sozial und ökologisch engagiert. Setzt voll auf Recycling, Nachhaltigkeit. Ihr übernehmt auch Haltung gegen Rechts. Was macht ihr konkret? Kannst du einige Beispiele geben?
Sehr gerne. Also tatsächlich ist es so, wir haben sehr konkrete Zielsetzungen, sowohl auf der ökologischen wie auf der sozialen Seite. In der ökologischen Seite kann man sich vorstellen, viele unserer Produkte, die sind basierend auf Rohstoffen, die per se erstmal auch eine Menge Emissionen verursachen. Da reden wir über Kunststoff, da reden wir über Aluminium. Und wir haben zum Beispiel im letzten Jahr, waren wir sehr stolz drauf, dass wir als erste von Virgin Aluminium auf Post-Consumer Recycling Aluminium umgestellt haben, um sich das mal ein bisschen vorzustellen. Ne? So die Hülse von so einem Edding 3000, das ist so der, den jeder im Kopf hat, wenn er an Edding denkt, die ist eben aus Aluminium. Und der CO2-Fußabdruck, Aluminium ist sehr, sehr energieintensiv in der Herstellung, reduziert sich um an die 90%, wenn man eben auf Recycling-Aluminium umstellen kann. Und das ist uns im letzten Jahr gelungen. Und von daher war das ein großer Schritt nach vorne. Da bleiben wir nicht stehen, weil das Ziel, wie gesagt, ist, über die nächsten Jahre im besten Fall sogar Carbon Negative zu werden. Das ist heute noch nicht so möglich, aber es gibt so die ersten Werkstoffe, wo man sehen kann, das kann aber möglich werden in der Zukunft. Das heißt, unsere Forschungsabteilungen, die arbeiten jetzt eben auch schon daran, diese Dinge dann in der Zukunft auch möglich zu machen. Und deswegen ist es ein kontinuierlicher Prozess auf der ökologischen Seite. Auf der sozialen Seite hat das unterschiedliche Ebenen. Zum einen beziehen wir auch in unserer Unternehmenskommunikation sehr klar Haltung, du hast ja schon gesagt, die Themen demokratische Rechte, Grundrechte, gerade auch das Grundrecht auf Persönlichkeitsentfaltung, auf freie Meinungsäußerung, auf, wir sagen dazu Self-Expression, also tatsächlich sich auszudrücken, ist etwas, was wir überall hochhalten und wo wir dann eben auch sagen, wir lieben das gesamte demokratische Spektrum, wo bei uns hört die Grenze der Toleranz eben auf, wo es intolerante Haltungen gibt. Weil das ist sozusagen das, wofür wir stehen. Wir glauben, wir brauchen eine Breite in der Demokratie immer, aber wir bekennen uns dann eben auch sehr klar gegen Bereiche, die dann eben die demokratischen Exkurs auch einschränken wollen und die Toleranz nicht mitbringen. Das ist immer wieder auch eine Herausforderung, weil natürlich auch wir bei uns im Unternehmen die volle Breite der Meinungen abbilden. Aber wir haben zum Beispiel auch, als der Krieg in der Ukraine begann, haben wir einen Peace Marker rausgegeben und die Erlöse dieses Produktes sind komplett an NGOs, die in der Ukraine tätig waren, gegangen. Das hat uns viel positiven Zuspruch gebracht, aber durchaus auch Gegenwind gebracht. Das kann man sich vorstellen. Unsere Fertigung ist in Bautzen. Dort hat die AfD in der letzten Wahl an die 50% geholt. Das heißt, da muss man dann an der Stelle auch den Rücken gerade machen und sagen, nee, das ist unsere Überzeugung, wir stehen dazu und wir beziehen hier auch klar Haltung. Tatsächlich geht es aber auch darum, dass wir mit unseren Produkten das schaffen. Das heißt, wir versuchen auch immer Marketingaktivitäten mehr und mehr in diese Richtung zu entwickeln und auch Produkte in die Richtung zu entwickeln, dass wir einen unmittelbaren Beitrag leisten können. Das machen wir teilweise alleine, das machen wir teilweise mit Partnern. Wir sind für den gesamten Bereich Schreibwaren der Partner von Share. Das kennt der eine oder andere. Das ist ein Social Scale-Up, muss man mittlerweile schon sagen, ein Unternehmen, wo mit dem Verkauf eines jeden Produktes eine äquivalente Leistung, in unserem Fall sind das Schulstunden, an Orten erbracht werden, wo eben diese Leistungen Mangelware sind. So versuchen wir nach und nach unser gesamtes Geschäft wirksamer zu machen, auch im sozialen Bereich, dass wir eben nicht nur profitieren von dieser wunderbaren Demokratie, in der wir leben, sondern dass wir am besten übermäßig großen Anteil dazu beitragen, dass wir sie erhalten und im besten Fall auch noch positiv weiterentwickeln können.
Du hast gerade viel über eure Haltung erzählt, gerade gegen rechts. Ihr habt auch gesagt, ihr habt das ganze Spektrum bei euch in der Firma. Wie geht ihr auch innen und extern damit um? Bekommt ihr Anfeindungen, bekommt ihr Kritik und vielleicht auch, was kostet euch die Haltung? Ich habe mal von eurer CDO einen Post gesehen, so der Preis von Haltung, den fand ich total spannend und so, was ist so dein Fazit?
Ja, also zum einen, ne, mir ist es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn wir sagen gegen rechts, dann ist es immer die radikale Grenze zur Intoleranz, weil uns ist schon wichtig, dass man auch eben ein Spektrum hat. Trotzdem ist es so, natürlich, wenn man so Haltung bezieht, dann eckt man eben auch an. Ich persönlich, für mich geht es immer um Brückenbau. Das heißt, ich glaube, unser größtes Problem im Moment ist nicht unbedingt nur dass wir am rechten Rand diese Stärkung haben, sondern dass wir verloren haben, dass wir miteinander sprechen können. Und dass wir sehr, sehr schnell über teilweise Dinge, wo es total in Ordnung ist, unterschiedliche Meinungen zu haben, anfangen, in ein radikales Gegeneinander zu kommen. Ja, und da, das ist ja, manchmal braucht es ja gar nicht so große Themen wie zum Beispiel Migration, sondern ich habe das Gefühl, manchmal fangen wir ja schon an, uns wahlweise als rechtsradikal oder als linksgrün versifft zu bezeichnen, wenn es um die Frage geht, ob man, keine Ahnung, gendert oder ähnliches. Ne? Wo ich total in Ordnung finde, dass man dazu unterschiedliche Meinungen haben kann. Aber wir müssen doch in der Lage sein, einen demokratischen Diskurs darüber zu führen, ohne uns gegenseitig anzufeinden und ohne die Argumente der anderen Seite nicht wenigstens anzuhören und anzuerkennen. Und das versuchen wir auch in unserer Kommunikation immer. Trotzdem kommt es zu den Themen und ne, du hast es angesprochen, Frenzy, unsere CDO, die ist da gerne leider die Zielscheibe von wirklich Hass, der da auch passiert. Und wenn sie sich dann eben deutlich gerade gegen Intoleranz stellt, dann kommen da teilweise Kommentare, die sind nicht nur ja, widerlich, was den, sage ich mal, sachlichen Inhalt angeht, sondern sie sind hochgradig misogyn, sie sind hochgradig rassistisch, sie sind in vielerlei Hinsicht einfach, ja, muss man sagen, tatsächlich ekelhaft. Und das ist natürlich auch der persönliche Preis und das persönliche Risiko, in das man sich begibt. Ich muss sagen, ich bin davon in weiten Teilen bisher sehr verschont geblieben. Aber gerade Frenzy, die da auch mehr in der Öffentlichkeit steht, musste da schon das eine oder andere aushalten. Und das gehört dazu. Als Unternehmen ist gerade dieser Weg in diese Profit-for, in die Regenerativität auch etwas, was man argumentativ sehr stark begleiten muss. Und gerade in Zeiten, die letzten Jahre waren bei uns finanziell nicht so erfolgreich, haben wir durchaus auch, wir sind ja auch börsennotiert, von Teilen der Aktionäre mal negatives Feedback gekommen und gesagt, was macht ihr da eigentlich und sterbt ihr da jetzt in Schönheit und vergesst ihr das Geld verdienen? Und da ist aber unser Ziel nachzuweisen, dass man eben damit Geld verdienen kann mit dieser Haltung und dass man auf Sicht sogar in diese Richtung sich entwickeln muss. Ich habe einen großartigen Professor an meiner Business School in Chicago gehabt und war vor 3 Jahren oder sowas zu meinem Jubiläum sozusagen, zu meiner Reunion da. Und da haben wir nochmal einen Vortrag bekommen. Und das ist ein überzeugter Ökonomist, eher der alten Schule, und der gesagt hat, auch Milton Friedman würde heutzutage sagen, investiert in Nachhaltigkeit. Weil das sind Ressourcen, die sind in ein paar Jahren, werden sie immer rarer. Und heute kriegen wir sie umsonst. Für die Luft bezahlen wir alle noch nichts oder sehr, sehr wenig. Für Wasser bezahlen wir alle noch sehr, sehr wenig. Das wird sich ändern in der Zukunft. Und die Unternehmen, die jetzt dahin investieren, weniger von diesen Ressourcen zu brauchen, werden davon finanziell profitieren. Und genauso wird es mit der Demokratie sein. Die wird für uns teurer sein. Und auch an der Stelle, im Moment schwenkt kurzfristig das Pendel in eine andere Richtung. Da kann man sagen, okay, ich versuche mich da mit der Mode irgendwie mitzubewegen, wie es ja leider auch gerade einige große Unternehmen, und ich kann es auch teilweise nachvollziehen, der Druck muss immens sein, gerade in den USA, was da auf die Unternehmen einprasselt. Aber es wird sich langfristig wenn wir unsere Welt erhalten müssen, werden diese Dinge teurer werden. Und dann ist jedes Unternehmen, das sich heute darum kümmert, mit weniger Ressourcen auszukommen und auf der anderen Seite eben auf der sozialen Seite einen wirklichen Unterschied zu machen, wird davon profitieren. Und wir sehen das jetzt schon, zum Beispiel, wenn es darum geht, gute Leute zu bekommen. Wir alle wissen, dass es nicht einfach ist, gute Leute zu kriegen. Wir kriegen enorm viele Menschen, die kommen zu uns wegen unserer Haltung. Und die kommen teilweise zu uns und verzichten auf Geld, weil sie woanders in größeren Unternehmen mehr verdienen könnten. Aber sie sagen, ihnen ist es wichtig, für so ein Unternehmen zu arbeiten. Und das ist im Moment für uns auch eine Riesenchance. Und das ist ein betriebswirtschaftlicher Case, der sich finanziell auszahlt. Und das ist das, was wir vermitteln wollen zu allen unseren Stakeholdern, auch intern. Das ist nichts, was wir nur machen, weil irgendwie der Ledermann da eine Überzeugung hat, sondern weil wir glauben, dass es das Businessmodell ist der Zukunft.
Ich glaube, in einem Interview hast du gesagt, dass Haltung ist Wettbewerbsvorteil. Glaubst du, dass durch eure Haltung auch Business verloren wird? Du hast gerade gesagt, dass es kostet und es wird auch mehr in der Zukunft kosten. Aber ja, was denkst du? Geschäftspartner, Kunden?
Wir hatten den Fall auch schon, dass sich Kunden mal zum Beispiel an den rechten Rand eher orientiert haben. Und wie sind wir dann damit umgegangen? Wir sind häufig damit umgegangen, dass wir unsere Haltung auch in den Paketen, die wir dorthin geschickt haben, sichtbar gemacht haben. Wir sind Mitglied der Charta der Vielfalt, die ja auch sehr unter Beschuss stand eine ganze Zeit lang. Und dann haben wir entsprechend auch sehr deutlich große Beileger und große Beileger auch zu diesen demokratischen Grundwerten mit in die Pakete reingelegt. Dadurch haben wir keine Kunden verloren. Wir haben durchaus auch mal Kommentare gekriegt von insbesondere auch so Endkunden dann in irgendwelchen Online-Chats oder sowas, die gesagt haben, okay, jetzt kaufe ich keine Addings mehr. Ein verschwindend geringer Teil im Vergleich zu denen, die unter unsere Posts geschrieben haben, jetzt kaufen sie Adding erst recht oder noch mehr oder sonstiges. Von daher auch an der Stelle, ich glaube, es hilft uns. Und wenn ich unsere größten Kunden angucke, die finden es wunderbar, auch die Handelskunden. Wir machen einmal im Jahr eine Umfrage und fragen auch an der Stelle, macht ihr Geschäft mit Edding, weil wir uns so aufstellen, wie wir sind, auch auf der Haltungsseite. Und da ist der Zuspruch ist großartig in dem Zusammenhang. Das bedeutet, ja, es gibt sicherlich auch hier und da einen Verlust da drin. Ich glaube, unterm Strich gewinnen wir mit unserer klaren Haltung und verlieren nicht.
Also die Bilanz ist auf jeden Fall positiv, nehme ich da mal mit. Jetzt gibt es ja aber viele andere CEOs, die sich nicht wirklich trauen. Die sagen so, ich bin eher so politisch die Schweiz, ich sag nichts, ich will mich gar nicht positionieren oder ich sehe mein Unternehmen überhaupt gar nicht politisch. Was würdest du denen empfehlen, die vielleicht drüber nachdenken und sich noch nicht trauen oder vielleicht die denken, man braucht es noch nicht?
Ja, am Ende ist es eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Und ich kann das verstehen, wenn dann jemand sagt, okay, kurzfristig ist da ein großes Risiko drin. Nur wir sind, glaube ich, als CEOs ja immer auch dafür, wir sind gute CEOs, wenn wir eben nicht nur die Optimierung der nächsten Quartalszahl im Blick haben, sondern gucken, in was für einem Umfeld sind wir eigentlich in ein paar Jahren. Und wenn wir dann in ein paar Jahren soziale Probleme haben, die uns explodieren, dann wird das für die meisten Unternehmen ein riesiges Problem werden. Dann werden nicht nur weniger Stifte gekauft, sondern haben wir ganz andere Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Wenn wir uns hier im Krieg bewegen, genauso. Wenn wir Naturkatastrophen kriegen, genauso. Das sind die Themen, wo, wenn wir die nicht gemeinsam versuchen zu verhindern, laufen wir alle wirtschaftlich in eine sehr, sehr schwierige Richtung. Das heißt, selbst wenn ich als CEO sage, ich gucke nur auf die Ökonomie, dann muss ich mich doch fragen lassen, wie langfristig gucke ich denn? Oder bin ich derjenige, der tatsächlich nur sagt, okay, ich drehe meinen Fähnlein nach dem Winde und versuche deswegen in den nächsten paar Jahren irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Ärger zu ersparen und hoffe darauf, ein bisschen mehr Geld verdienen zu können. Langfristig wird sich's nicht auszahlen.
Ja, da habe ich tatsächlich, gibt es ja einige Ökonomen, die das auch sagen. Sir Ronald Cohen, auch ein großer Vordenker in dem Bereich, sagt ja immer so, alle Unternehmen sind eigentlich eben nicht ökonomisch, wenn sie jetzt nicht massiv investieren,
Total.
weil sozusagen man langfristig kann man diese Kosten nicht ignorieren, wenn man mehr, ich sag mal, so viele negative Externalitäten produziert.
Ja, vielleicht ist das ein guter Augenblick, ein bisschen mehr über den Modell von Edding zu sprechen. Du sagst sehr oft, dass Edding ist for profit, aber auch profit for Unternehmen. Was bedeutet das?
Ja, das war natürlich, ne, das ist, wir brauchten einen griffigen Namen dafür und man merkt aber, wenn man diese beiden kleinen Worte tauscht, dass schon sehr deutlich wird, was wir damit meinen. Dass eben Profit kein Selbstzweck ist, sondern dass er ja für eine Sache passiert. Und warum gibt es denn die Wirtschaft? Die gibt es ja auch nicht als Selbstzweck, sondern gibt es dafür, dass wir Wohlstand, Zufriedenheit in der Gesellschaft schaffen. Die lässt sich nicht rein über die Maximierung von Gelderträgen herstellen, sondern diese Gelderträge müssen auch in der richtigen Art und Weise passieren. Das wissen wir eigentlich schon lange, weil deswegen haben wir heutzutage Regelungen, die eben nicht mehr sind, dass die Menschen auf dem Weg bei der Produktion zu Gütern, gibt es leider immer noch, aber nicht mehr in dem Maße, wie wir es in Europa früher hatten, sterben müssen, weil die Arbeitsbedingungen furchtbar sind. Wir wissen alle, wie wichtig es ist, dass man an einem Arbeitsplatz einen Großteil seiner Zeit, seines Lebens verbringt, dass das eben auch kein Ort sein kann, in dem man nur leidet. Das sind alles Dinge, die wir wissen. Und jetzt müssen wir halt mehr gesamtgesellschaftlicher denken und verstehen, dass diese Demokratie wir nicht for granted bekommen haben. Und wir sind nun mal, das ist auch nicht, wir können das auch nicht auf ein paar Politiker abwälzen, die können das nicht alleine, sondern wir müssen das als Gesellschaft tragen und die Wirtschaft ist nun mal ein wesentlicher Faktor darin. Und dafür müssen diese großen Player eben die Politik, ne, der Public Sector, genauso wie der Private Sector, genauso wie wir als jede Einzelne und jeder Einzelne, wir müssen daran gemeinsam arbeiten. Und wenn die Wirtschaft meint, oh, wir ziehen uns da mal raus und alles, was wir unser Beitrag ist viel Geld zu verdienen, das wird nicht funktionieren, weil wir haben eben gesehen, wozu das geführt hat über die letzten Jahre. Die Ressourcen sind weit über die Maßen in den letzten 100 Jahren verbraucht haben worden, als was irgendwie in der Zukunft noch funktionieren könnte. Und wir sehen, im Moment bröckelt unsere Demokratie. Und das sind beides Grundvoraussetzungen dafür, dass wir unseren Wohlstand erhalten können. Und wenn wir daran nicht arbeiten, dann geht es uns verloren.
Vielleicht nochmal deine Frage. Ich meine, es klingt jetzt alles so smooth. Du hast die Firma von deinem Papa, von deinem Vater übernommen. Edding ist irgendwie schön gewachsen und jetzt setzt er super auf Nachhaltigkeit und auf Haltung und auf Demokratie. So, das klingt ja alles super nach so Wohlfühlunternehmen. Jetzt haben sich aber die Märkte so ein bisschen verändert. Ich habe auch gelesen, 2020 ist bei euch auch ein großer Umbruch gewesen. Musstest du vielleicht auch das Unternehmen drehen?
Da sind wir mittendrin, tatsächlich im Drehen, weil tatsächlich haben wir über viele Jahre, ging es uns auch sehr gut, wie es, glaube ich, auch der gesamten Gesellschaft so im zentralen und westlichen Europa so in den Jahren von 2009 bis 2019 sehr, sehr gut ging. Seit Corona hat sich die Welt da schon sehr verändert und natürlich auch in vielen unserer Kernmärkte. Jetzt, ne, wir wissen, das Büro ist heute nicht mehr das, was es mal früher war. Die Digitalisierung schreitet voran. Das sind alles Dinge, was für klassische Stiftanwendungen durchaus auch nachteilig ist. Ne? Wir haben auch einen großen Bereich unter der Marke Legamaster, wo wir E-Screens, Whiteboards, Flipcharts machen, auch da, das Büro hat sich verändert, die Schulen verändern sich, all das ist etwas, worauf wir uns einstellen müssen und was uns im Moment auch unter Druck setzt. Und im Moment ist alles andere als Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben finanziell eben auch gerade einen sehr, sehr hohen Druck und den können wir uns auch nicht entziehen. Wir sind immer noch ein ökonomisches Unternehmen, wir müssen uns selbst finanzieren. Das heißt, wir müssen genauso sparen, wie das andere Unternehmen auch machen. Aber deswegen geben wir unsere Strategie nicht auf, weil wir eben auch überzeugt sind, wir machen nicht weiter deswegen mit den Nachhaltigkeitsthemen, weil wir sagen, okay, das ist ein Überzeugungsthema, das ist es auch, aber der eigentliche Grund ist, dass wir weiterhin vor allen Dingen davon überzeugt sind, dass es auch ökonomisch für uns der richtige Weg ist. Denn auch an der Stelle sind die Märkte, die in den letzten Jahren eben gewachsen sind, entstehen vor allen Dingen da, wo man dann eben Lösungen für die großen Herausforderungen findet. Und die sind nun mal im ökologischen und im sozialen Bereich. Und da können wir mit unseren Produkten eben auch einen Beitrag leisten.
Wenn du auf die nächsten Jahre schaust, was bedeutet der Erfolg für Edding? Und natürlich in dem Kontext von Populismus, Trump und also Märkte, die nicht so wie in der Vergangenheit aussehen.
Also für uns ist Erfolg, messen wir zum einen klassisch an der Triple Bottom Line. Wir ergänzen die noch so ein bisschen. Also das heißt, wir haben Ziele auf der ökologischen Seite. Das sind im Moment noch zum Großteil CO2-Äquivalenzreduktionen. Also CO2-Fußabdruck reduzieren. Das wird sicherlich in der Zukunft breiter werden. Die Forschung schreitet da ja auch voran. Auf der sozialen Seite kämpfen wir noch so ein bisschen darum, auch mit der Unterstützung von einigen Universitäten, wie messen wir eigentlich unseren Beitrag da möglichst gut, dass wir eben auch zeigen mit unseren Aktivitäten, die wir machen, helfen wir damit eben wirklich Menschen, helfen wir damit wirklich der Demokratie. Da haben wir jetzt so ein paar erste Kenngrößen, mit denen wir es versuchen. Wir zählen so Leben und rechnen dann Aktivitäten, die wir haben, auch um, lernen da viel, auch gerade von Social Startups in dem Bereich, aber eben auch, gibt auch durchaus jetzt mehr und mehr Forschung in dem Bereich. Aber da sind wir auch noch dabei, die richtigen KPIs zu finden, um unseren Erfolg zu messen. Und dann müssen wir finanziell auch so viel verdienen damit, dass wir unsere Zukunft, in unsere Zukunft investieren können. Das heißt, diese drei, und ergänzt wird das auch noch darum, dass wir sehr intensiv auch unsere interne Mitarbeitendenzufriedenheit messen. Also das ist dann noch der vierte Faktor da drin. Wir sagen dazu interne Nachhaltigkeit oder interner Impact. Und das werden wir immer gemeinsam sehen. Und am Ende ist unser Anspruch an jeden hier bei Edding, dass mit jeder Entscheidung alle Effekte berücksichtigt werden. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel ein neues Design einführen, dann geht es nicht nur darum, dass nachgewiesen wird, dass wir damit einfach mehr verkaufen können, sondern gerne auch weniger Ressourcen brauchen und auch für die soziale Nachhaltigkeit was tun, weil es zum Beispiel ein inklusiveres Design ist oder ähnlich. Also überall geht es darum, Projekte zu finden, Aktivitäten zu finden, die möglichst nicht nur auf eine der Triple Bottom Lines einzahlt, sondern eben im besten Fall auf alle drei oder mindestens auf zwei davon. Und das geht dann teilweise auch, indem man sich eben anders zum Beispiel mit Handelsbeziehungen auseinandersetzt. Und unsere Leute im Vertrieb gucken heute eben nicht nur darauf, Mensch, welcher Wettbewerb liegt eigentlich bei dem und kann ich dem Händler noch irgendwo noch ein zusätzliches Edding-Produkt reindrücken, sondern die gucken auch, wofür engagieren sich die Kunden. Und wir wissen das ja, wir kennen das ja von vielen großen Händlern, bei uns in der Branche ist das ein Lyreco oder ein DM oder auch ein Wirt, die sich sehr, sehr klar positionieren in Bezug auf bestimmte Themen und dann guckt man, Mensch, können wir Aktivitäten auch machen, wo das Geschäft diese gemeinsame Sache, auch da wieder Profit for, im besten Fall Profit für beide und für die gemeinsame Sache, dann kreiert. Und das ist auch eine ganz andere Form des Vertriebes und des Marketings, das damit entsteht. Da stehen wir, muss man sagen, auch noch ganz am Anfang. Ich hoffe, in ein paar Jahren kann ich da noch sehr viel mehr erzählen. Aber das ist das, wo wir im Moment auch in unsere Innovation, in unseren Geschäftsmodellen, in unseren Produkten hin entwickeln.
Also ich finde es natürlich wahnsinnig, wie cool ihr Business und quasi Purpose, Impact, wie auch immer man es nennen will, verbinden will. Jetzt frage ich mich natürlich auch, oder unsere Zuhörerinnen fragen sich so, ich bin kein CEO, ich habe keine Stiftung, was kann ich eigentlich als Einzelner tun und welche Entscheidungen sind denn für mich relevant? So, was würdest du denen sagen? Steigt in der Seenotrettung ein oder werdet Mitarbeiter bei Edding oder bei einem coolen Unternehmen oder also was sind deine Tipps an unsere Zuhörerinnen?
Ich glaube, am Ende ist es ja eine höchstpersönliche Entscheidung. Zum einen, sich dafür zu entscheiden, wenn ich meine eigenen Werte kenne, was sind die Themen, für die ich mich engagieren kann. Und dann ist jeder von uns viel mächtiger, als sie oder er glaubt. Denn du hast schon zwei Beispiele genannt. Man kann sich natürlich zum einen auch sozial engagieren und das kann man in unterschiedlichem Umfang. Ich habe gerade von den Volunteers berichtet, die machen das teilweise mit einem Großteil ihres Lebens, also sie gehen dann wirklich 3 Monate hin und dann gehen sie wieder ein paar Monate zurück und versuchen irgendwie genug Geld zu verdienen, um irgendwie um die Runden zu kommen und gehen dann wieder und machen Non-for-Profit-Arbeit. Das ist sicherlich einer der extremsten Beispiele, aber wir sehen ja die unheimlich vielen Menschen, die sich auch neben ihrer normalen Tätigkeit für die Gesellschaft, ob sozial oder im Umweltbereich, engagieren. Und das kann jede und jeder von uns machen. Man hat die Wahl des Arbeitgebers, hast du auch eben gesagt. Und dann, man kann natürlich gucken, steht mein Arbeitgeber für die Werte, für die ich auch stehe und sich daran orientieren. Wir sind alle Konsumentinnen und Konsumenten. Das heißt, sich eben aufklären darüber, welche Produkte leisten eben in welchem Bereich, welchen Beitrag, ist auch eine große Macht, die jeder und jede einzelne von uns hat. Das bedeutet, ich glaube, wir alle können da viel mehr tun. Es gibt in der Psychologie gibt es das Phänomen des Attitude-Behavior-Gaps und daran sieht man, der Großteil der Menschen, auch in der jetzigen Zeit, möchte etwas Gutes tun und häufig scheitert es aber daran, dass man es irgendwie nicht so richtig schafft umzusetzen. Und das ist etwas, was, glaube ich, jede und jeder von uns kennt. Ich kenne das auch. Ich nehme mir jedes Jahr vor, häufiger mit dem Fahrrad hier zur Arbeit zu kommen. Und es ist jedes Mal echt wieder sehr, sehr erschreckend, wie selten ich es dann auch wirklich tue. Da gilt es darum, den inneren Schweinehund zu überwinden. Und wenn das jede von uns und jeder von uns ein bisschen mehr macht, dann tragen wir die Gesellschaft sehr, sehr viel mehr. Und da kann man sich dann seine Themen aussuchen. Das ist halt das Schöne auch daran. Es gibt so viele Möglichkeiten, einen Beitrag zu leisten. Und meistens ist es gar nicht, der nächste Schritt ist gar nicht so riesengroß, um ein bisschen mehr zu tun. Also der Schweinehund ist gar nicht so groß.
Definitiv. Vielleicht zum Schluss, was gibt dir persönlich Hoffnung?
Meine Hoffnung ist, dass tatsächlich viele, viele Menschen merken, wie schön es auch ist, eben diesen nächsten Schritt zu gehen und ein bisschen mehr zu tun. Und ich glaube, da liegt die große Kraft, dass wir haben immer gesehen, wenn es richtig schwierig wurde, dann entsteht auch enorm viel Kreativität und Unternehmertum zum Beispiel, aber auch Bereitschaft, sich zu engagieren. Das sieht man an vielen, vielen Stellen jetzt, gerade da, wo die Krisen am größten sind, entsteht auch am meisten. Das ist da, wo ich meine Hoffnung draus ziehe. Ne, Lubomila, was du sagst, mir geht es ja ganz genauso. Ich denke auch manchmal, oh mein Gott, wo soll das noch hinführen? Und dann begeistern mich dann die Ideen, die entstehen, ne? Die Themen, ne? Keine Ahnung, dann sieht man eben, was so eine Zara mit Social Bee auf den Weg gebracht hast oder was du mit Plan A auf den Weg gebracht hast. Das sind ja, ne? Da kann man immer sagen, okay, wir müssen es auch nicht zu groß machen, das sind sicherlich dann auch Leuchtturmbeispiele, aber man sieht es eben auch im Kleinen, wenn man sieht, wo sich der Nächste oder die Nächste dann engagiert und wenn es auch wirklich nur vor der eigenen Haustür ist. Und das sind die Dinge, die mir immer wieder Hoffnung geben und die mich begeistern. Und ja, jede Brücke, die wir bauen, auch da, ne, wenn wir sehen, Mensch, da sind Menschen, die vielleicht aus sehr, sehr unterschiedlichen Richtungen und Haltungen kommen. Und wenn die dann eine gemeinsame Grundlage finden, vielleicht noch die kurze Geschichte. Wir haben dann auch versucht, gerade auch mit den Kolleginnen und Kollegen bei uns in der Fertigung in Bautzen zu sprechen, wo wir wissen, dass die ja auch dort in einem Umfeld sind, wo viele der Themen, für die wir einstehen, kritisch gesehen werden, und haben dann versucht, ins Gespräch zu kommen. Und da gab es durchaus dann auch mal ein Gespräch darüber, dass es unterschiedliche Sichten darauf geht, woher der Klimawandel kommt. Ja, und ich habe da eine sehr, sehr klare Haltung, weil die Wissenschaft ist da eben sehr eindeutig, das ist meine Sicht. Da gab es durchaus aber dann auch mal ein Gespräch, wo ich das der anderen Seite nicht überzeugend vermitteln konnte. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder man steht auf und verlässt den Tisch, und wir haben dann aber weitergemacht und am Ende haben wir einen Platz gefunden und waren beide der Meinung, mehr Müll ist auf jeden Fall Mist. Egal, wo der Klimawandel herkommt. Und dann wissen wir, dass mit dem, was wir hier bei Edding tun, wir Müll reduzieren. Das heißt, erstmal haben wir so den kleinen gemeinsamen Nenner gefunden und eine gemeinsame Sache daraus gemacht. Das ist manchmal, ich muss da auch über meinen Schatten springen und manchmal bin ich auch frustriert und möchte auch meine Meinung mit aller Macht, die mir irgendwie zusteht, dann versuchen, anderen aufzudrücken. Aber vielleicht ist es manchmal, tut es uns auch gut zu gucken, was ist denn erstmal die kleinste Brücke, mit der wir anfangen können, und vielleicht können wir auf der dann noch mehr aufbauen.
Danke, Per, dass du uns mitgenommen hast von den Außengrenzen Europas bis in den Maschinenraum eines Traditionsunternehmens. Danke nochmal für alle Geschichten.
Ja, wirklich super spannend. Ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer sind hoffentlich genauso inspiriert wie wir zwei. Ich glaube, du bist ein grandioses Beispiel dafür, wie man irgendwie CEO, Unternehmertum, Verantwortung mit all den, ich sag mal, globalen Herausforderungen auf der Welt zusammenbringst. Und da so von ganz groß bis ganz klein hatten wir, glaube ich, jetzt einmal eine echt super spannende Reise heute zusammen.
Ja, danke euch beiden für das großartige Gespräch.
Das war Inspiration Gap. Danke fürs Zeitnehmen und Zuhören.
Inspiration Gap ist eine Produktion von Storyhouse Entertainment. Executive Producer und Redaktion Sarah Jurs.
Werbung.
In jeder Folge dieser Staffel geht es um Menschen, die den Mut haben, etwas zu bewegen. Mit einem klaren Ziel, aber ganz unterschiedlichen Werdegängen. Was dabei immer wieder deutlich wird, wer wachsen will, braucht nicht nur gute Ideen, sondern Systeme, die mitwachsen. Prozesse, die nicht bremsen, sondern frei machen fürs Wesentliche. Und genau da setzt Odoo an. Als Partner dieser Staffel und als Plattform für alle, die nicht im Tagesgeschäft stecken bleiben, sondern was bewegen wollen.
Danke an Odoo für die Unterstützung.